Chinesische Elektroautos könnten für Käufer in der EU schon bald deutlich teurer werden. Ab November sollen Straf- bzw. Schutzzölle von bis zu gut 35% auf solche Fahrzeuge erhoben werden. Deutschland hatte in Brüssel gegen die Einführung der Zölle gestimmt, konnte sich aber nicht durchsetzen. Nun warnen Kritiker vor einem möglichen Handelskrieg, der beiden Seiten schaden könnte. Ich will darüber mit Professor Gerhard Stahl sprechen, der so ziemlich alle Seiten kennt, die mit diesem Thema befasst sind. Er hat im Bundesfinanzministerium gearbeitet, war später lange Zeit in Brüssel tätig, sowohl für das EU-Parlament als auch für die Kommission. Er war Leitungsmitglied beim IFO-Institut für Wirtschaftsforschung in München und seit längerem ist er auch Honorarprofessor an der Peking University HSBC Business School im chinesischen Shenzhen. Schönen guten Tag, Professor Stahl.
Schönen guten Tag.
Es laufen ja noch Vermittlungsversuche zwischen Brüssel und Peking. Kann der Konflikt auf den letzten Metern noch entschärft werden?
Also ich glaube, dass vieles darauf hindeutet, dass beide Seiten ein Interesse haben, hier eine Vereinbarung zu finden, die die Interessen sowohl der chinesischen Autofirmen mit ihrer Technologie auf den europäischen Markt zu kommen, berücksichtigt, als auch unsere berechtigten Interessen für unsere Autofirmen, hier nicht einer unfairen Konkurrenz ausgesetzt zu werden. Ich halte das deshalb bisher für einen guten Start, um auf seriöse Verhandlungen abzielen zu können.
Aber was wäre denn ein möglicher Kompromiss? Bisher sieht es ja so aus, als ob man sich da konträr gegenübersteht.
Also wir müssen vielleicht ein bisschen genauer hinschauen, um was es bei dieser Auseinandersetzung geht. Und vielleicht muss man sich wirklich einen Moment die Zeit nehmen, auch sich anzuschauen, wie das chinesische Wirtschaftsmodell ist, damit man verstehen kann, was sich hinter dem Begriff Subventionen verbirgt und auch, wo die ungleiche Wettbewerbssituation zwischen europäischen und chinesischen Firmen liegt. Es ist gar nicht so einfach, festzulegen, was sind denn unzulässige Subventionen. Wenn man sich ansieht, wie die chinesische Autoindustrie jetzt wettbewerbsfähig geworden ist bei Elektroautos, dann verbirgt sich dahinter eine langjährige Industriepolitik, die alle Elemente zusammennimmt, die das chinesische Wirtschaftsmodell auszeichnet. Und vielleicht kann ich Sie einladen, einen Moment über das chinesische Wirtschaftsmodell nachzudenken, weil ich glaube, wir können nur über Begriffe wie Subventionen sinnvoll reden, wenn wir verstehen, was sich im chinesischen Umfeld dahinter verbirgt und was europäisch unter Subventionen verstehen. China ist ja auf der einen Seite in vielem noch ein Entwicklungsland und auf der anderen Seite ist es inzwischen eines der wirtschaftlich und auch technologisch hochentwickelsten Länder. Also beides gleichzeitig. Jetzt ist das ja auch kein Wunder, das sind 1,4 Milliarden Menschen, das ist fast ein Fünftel der Weltgemeinschaft. Also dass dieses Land ganz unterschiedliche Aspekte mit sich bringt, ergibt sich ja rein von der Größe. Deshalb hat China zum Teil noch einen geregelten Markt, sozusagen eine eher staatlich orientierte Wirtschaft. Im Agrarbereich zum Beispiel gibt es noch kein richtiges Privateigentum. Auf der anderen Seite hat China Wirtschaftszonen, die so groß sind wie europäische Länder, in denen eine sehr, sehr intensive Marktwirtschaft und eine sehr, sehr offene Wirtschaft stattfindet. Und China versucht jetzt also dieses große Land zu entwickeln, indem es auf der einen Seite sich in die internationale Wirtschaft integriert und auf der anderen Seite seinen großen Binnenmarkt nur Schritt für Schritt öffnet, um nicht zu viele soziale und wirtschaftliche Verwerfungen zu bekommen. Wir sind also konfrontiert mit einem System, wo staatliche Einflussnahme und sehr wettbewerbsorientiertes privatwirtschaftliches Verhalten gleichzeitig stattfindet.
Professor Stahl, vielleicht kann man es noch ein bisschen konkreter machen. Welche Arten von Subventionen gibt es denn überhaupt und was ist denn jetzt typisch für China? Also auf welche Art und Weise unterstützt der chinesische Staat die Unternehmen und wo wird es dann vielleicht auch kritisch, wenn man die entsprechenden Regeln, die es dafür gibt, ins Spiel bringt?
Also wenn wir das am Beispiel der Elektromobilität durchdeklinieren, wie der Staat in China den Aufbau gefördert hat, dann stellen wir fest, dass dieser Bereich Elektromobilität und Batterietechnologie, das ist ja ein Kernbereich der Elektromobilität, dass der langfristig gefördert wurde im Rahmen dieser China 2025 Strategie, und zwar mit Forschungsförderung und dann auch mit der Förderung, die einzelne Provinzen den Unternehmen gegeben haben, die in diesem Bereich besonders aktiv waren. Und dann kam der zweite Bereich, nachdem eine gewisse technologische Entwicklung der chinesischen Unternehmen da war, hat dann sehr dezentral eine Förderung stattgefunden, zum Beispiel in den großen Städten, dass plötzlich die Taxis alle Elektroautos sein mussten. Build Your Dreams hat zum Beispiel die eigene Technologie sehr stark dadurch entwickeln können, dass in Shenzhen zunehmend alle Taxis Elektrotaxis wurden. Dann war das Nächste, dass einzelne Städte gesagt haben, wenn man das Auto zulassen möchte, dann gibt es bessere und schnellere Möglichkeiten, wenn jemand ein Elektroauto zulassen möchte. Dann gab es natürlich Kaufprämien, die auch wieder sehr unterschiedlich sind. Auf dem Land Chinas gab es keine Kaufprämien für Elektroautos. Aber in den entwickelten Metropolen, wo man auch mit Blick auf die Umweltverschmutzung keine Benziner mehr wollte, hat man Kaufprämien gegeben. Das sind alles Förderungen, die am Ende es erlaubt haben, diese Industrie aufzubauen, wo es aber schwer ist, die im Einzelnen zu greifen.
Aber ich sag mal, das klingt jetzt erstmal sehr vernünftig. So müsste man es doch machen, oder sehe ich das falsch?
Ich denke, es klingt sehr vernünftig und in gewisser Weise machen wir das ja auch. Vielleicht ist der Schlüssel, dass man unsere Förderung auch etwas strategischer wahrnehmen muss. Wenn wir zum Beispiel eine Kaufprämie für Elektroautos gemacht haben, dass wir dann diese Kaufprämie nicht dann absetzen, wenn erst nach und nach der Konsument sich auf diese neue Technologie einstellt. Also die Frage einer staatlichen Orientierung heißt natürlich auch, dass der Staat in der Lage sein muss, diese Orientierung über eine längerfristige Zeit durchzuhalten. Symbolisch kann man das jetzt sehr stark sehen an der Debatte darüber, dass plötzlich gesagt wird, dass die Ziele, die die EU sich gesetzt hat, für den Abbau der CO2-Belastung und damit auch die Vorgaben, die für Autounternehmen gemacht wurden, um ihre Flottenziele zu erreichen, also damit ihre CO2-Belastung ihrer Flotten zu reduzieren, dass dies jetzt wieder aufgeweicht werden müsste. Und dass wir eine Neudiskussion haben über die Vorgaben, die die EU gemacht haben.
Gut, das geht jetzt aber in die Zukunft. Der Konflikt ist ganz aktuell. Vielleicht noch Ihre Idee, wie könnte man diesen Konflikt lösen oder zumindest entschärfen? Und zwar auf die Weise, dass sowohl deutsche Autobauer gute Wettbewerbschancen haben, als auch die chinesische Seite irgendwie zufriedenzustellen ist.
Ich denke, wir können die lösen, wenn wir einen Teil des chinesischen Erfolgsmodells übernehmen. Und das heißt, wenn wir energisch verhandeln und auch durch Ankündigung und wenn notwendig auch durch Einsetzen von Zöllen die Wettbewerbsungleichheit, die sich im Lauf der Jahre entwickelt hat, etwas ausgleichen. Gleichzeitig müssen wir aber sicherstellen, dass unsere Unternehmen auf dem chinesischen Markt präsent sind und dort auch an der technologischen Entwicklung teilnehmen. Das ist auch durchaus im Interesse der chinesischen Unternehmen, weil mit dieser Dual Circulation Strategie, die ich ja erwähnt habe, China nach wie vor an dem internationalen Wettbewerb teilnehmen möchte. Und einzelne europäische Firmen machen das ja. Volkswagen hat ja jetzt eine Kooperation mit einem chinesischen Start-up, ist dort, hat auch eine Minderheitsbeteiligung und bereits beschlossen, 2 neue Elektromodelle in China zu entwickeln. Warum? Weil dieser Start-up viel mehr Know-how und auch viel bessere Einschätzung hat über die Bedürfnisse der jungen chinesischen Käufer, die sehr viel mehr an Informatik, an Software wollen. Volkswagen ist sehr stark und Volkswagen war ja über lange Jahre der Marktführer in China in der traditionellen Automobiltechnologie. Und beides kann man verbinden und es kann dann auch erlauben, dass die deutsche und die europäische Automobilindustrie auch international wettbewerbsfähig bleibt. Weil man darf ja nicht nur auf China schauen, sondern diese Debatte über Elektromobilität ist eine Debatte, wie man in Zukunft auch auf internationalen Märkten bestehen kann. Und es hat ja auch zu Recht der Chef von Stellantis, also diesem großen europäischen Unternehmen, was sowohl Opel wie Citroën und Peugeot in seinem Firmenbereich hat, gesagt, wir sollen bei unseren europäischen Zielen bleiben, des Abbaus der Emissionsbelastung, der Vorgaben für einzelne Autounternehmen, damit Planungssicherheit für Investitionen besteht für unsere Autounternehmen. Wenn wir plötzlich jetzt wieder die Orientierung ändern und zum Beispiel die Übergangszeiten rausschieben, dann müssen Unternehmen in die alte Welt investieren, nämlich in den alten Verbrenner und gleichzeitig in die neue Welt, in die Elektromobilität. Deshalb beibehalten der Orientierung auf Elektromobilität, aber die chinesischen Konkurrenten zwingen, dass sie das Know-how, was wir noch nicht haben, teilen, entweder in China oder dadurch, dass sie hier in Europa Batteriefabriken und auch chinesische Unternehmen aufbauen, die dann einen Teil der Wertschöpfung auch in Europa schaffen. Ich glaube, dass die Doppelstrategie genau das Richtige ist. Nämlich auf der einen Seite den chinesischen Partnern zu zeigen, dass man Instrumente hat, um den Wettbewerb wieder ausgeglichener zu gestalten. Und dass man auch nicht bereit ist, eine zu massive Präsenz chinesischer Exporte zu akzeptieren. Aber dass man gleichzeitig natürlich weiß, dass immer noch mehr europäische Investitionen, deutsche Investitionen in China, auch im Automobilsektor sind, als chinesische Investitionen zum Beispiel in Deutschland und Europa. Und wenn wir jetzt verhindern wollen, dass eine so massive technologische Veränderung einer Schlüsselindustrie wie der Automobilindustrie bei uns zu schnell zu viele Arbeitsplatzverluste mit sich bringt und unsere Unternehmen bedroht, dann müssen wir eine Übergangslösung finden, die heißt, wir setzen uns dem Wettbewerb aus, aber wir machen das in einer geplanten und gestaltbaren Weise. Und die Chinesen haben dafür einen sehr guten Begriff, weil die machen das ja genauso. Die nennen das Dual Circulation. Das heißt, China entwickelt den eigenen Binnenmarkt, möchte aber gleichzeitig, dass seine Unternehmen auf dem internationalen Markt wettbewerbsfähig werden und dort immer präsenter. Und genau das müssen wir auch übernehmen.
Sie haben jetzt geschildert, was alles möglich ist, um Kompromisse zu machen. Und das klang auch relativ optimistisch, was Sie da gerade beschrieben haben. Aber denken wir da auch mal in die andere Richtung. Wenn sich dieser Streit verfestigt, China beklagt sich ja zum Beispiel schon seit längerem über angeblich unzulässige EU-Agrarsubventionen. Und jetzt will Peking unter anderem Strafzölle auf Schweinefleisch, Milch und Milchprodukte aus der EU erheben. Wie weh könnte das den Produzenten in der EU tun?
Ich denke, wir müssen verstehen, dass Handelsauseinandersetzungen so ablaufen. Das ist wie, wenn unterschiedliche wirtschaftliche Interessen aufeinandertreffen. Dann versucht man zu überlegen, wo hat man Stärken und wo kann man den Partner unter Druck setzen. Die EU hatte diese Erfahrung mit den USA, wo wir Hähnchenkriege hatten und uns mit gegenseitigen Zöllen bedroht haben. Und in ähnlicher Weise läuft das natürlich auch mit China ab. China ist ein sehr wettbewerbsorientierter und auch sehr energischer Verhandler. Insofern, wenn man der chinesischen Regierung und auch chinesischen Unternehmen nicht aufzeigt, dass es bestimmte Barrieren gibt, dann wird ein wettbewerbsorientiertes System versuchen, alle Chancen wahrzunehmen. Gleichzeitig, und deshalb finde ich es ein bisschen verkürzt, wenn hier Dinge gegenübergestellt werden, als ob das ein Widerspruch ist. Ich glaube, dass es sehr, sehr gut ist und fast dieser chinesischen Doppelstrategie entspricht, wenn Europa in der Lage ist, beides gleichzeitig zu vertreten. Zu sagen, wir haben Instrumente, die sicherstellen, dass die Ungleichheit des Wettbewerbs nicht zu groß wird. Wir kündigen an, dass wir diese Instrumente benutzen werden. Gleichzeitig teilen wir euch aber mit, dass wir ein Interesse haben an einer weiteren, intensiveren Wirtschaftsbeziehung. Und jetzt einigen wir uns drauf, was notwendig ist, damit diese Wirtschaftsbeziehung für uns beide Sinn macht. Und dann kann man sehr konkret werden.
Die Frage, die sich für mich anschließt, ist aber die, Professor Stahl, kann Europa auf lange Sicht mit China wirklich mithalten? Die Chinesen haben ja ehrgeizige Wirtschaftsprogramme. Das eine hieß Made in China 2025. Das läuft nun im nächsten Jahr schon aus. Das nächste 10-Jahres-Programm wird sich anschließen. Da sind viele konkrete Pläne drin für wirtschaftliche Schlüsselbereiche. Und wenn man da drauf schaut, dann sagt man nur, mein lieber Mann, das sind ja im Grunde alle wesentlichen Entwicklungsstränge. Und da haben die sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Also wird Europa da wirklich, also ich will nicht sagen Kontra geben können, aber profitieren können, gegenseitig vorteilhaft weiter Wirtschaftsbeziehungen pflegen mit den Chinesen?
Wenn wir die richtige Politik entwickeln, glaube ich, dass Europa sehr viel mehr Chancen hat, als wir das bisher wahrnehmen, weil Europa sich ja schon sehr, sehr stark verändert hat. Ich glaube, häufig wird übersehen, dass die im Weltmaßstab kleinen europäischen Nationalstaaten ja schon eine sehr dynamische Entwicklung hinter sich haben, indem sie sich zunehmend auf den europäischen Binnenmarkt orientiert haben. Und wenn Sie sich anschauen, wie sehr sich Länder wie Spanien, wie Portugal, aber auch die neu hinzugekommenen Länder wie Polen, Tschechien, Slowakei verändert haben, dann stellen Sie fest, dass europäische Länder eine hohe wirtschaftliche Dynamik entwickeln können. Es fängt an, ein Problem zu werden, wenn wir in der Politik und in der Wirtschaft nicht erkennen, dass inzwischen die Spielregeln andere sind als die, die noch viel zu oft in den Köpfen unserer Ökonomen, einiger deutscher Ökonomen, sage ich mal, sind, die noch von der deutschen Nationalökonomie ausgehen und dann ordnungspolitische Empfehlungen haben, die Sinn gemacht haben, als unsere Volkswirtschaften noch weitgehend abgeschlossen waren. Heute müssen wir akzeptieren, dass es ein industriepolitisch und privatwirtschaftliches Zusammenspiel geben muss. Und die EU geht genau in diese Richtung. Die EU hat Strategien vorgelegt, entwickelt, ob das jetzt der Aufbau von Batteriekompetenzen ist, das Erreichen der gewissen Chipproduktion in Europa, die Sicherstellung, dass wir Zugriff haben auf wichtige Rohstoffe. Also wir fangen eigentlich genau an, das zu kopieren, womit die Chinesen erfolgreich waren, nämlich eine längere industriepolitische Orientierung, die den Unternehmen Planungssicherheit geben soll, damit sie wissen, wo sie investieren. Jetzt ist es so, dass weder jede privatwirtschaftliche Entscheidung per se erfolgreich ist. Und natürlich ist es auch so, dass nicht jede staatliche Maßnahme per se erfolgreich ist. Deshalb kommt es darauf an, dieses Zusammenspiel zwischen staatlicher Orientierung und privatwirtschaftlichem Wettbewerb gut zu organisieren. Und ich denke, da ist Europa besser auf dem Weg, als man das häufig in der öffentlichen Debatte wahrnimmt.
Stichwort gut organisieren würde ich gerne mal aufgreifen. Ich habe mich erinnert, vor 4 Jahren, da gab es doch mal was. Da hatten sich die EU und China nach langen Verhandlungen geeinigt auf ein umfassendes Investitionsabkommen. Und da hatten sich die Chinesen unter anderem verpflichtet, ihren Markt weiter zu öffnen für Investoren aus der EU. Europäische Unternehmen sollten fairer behandelt werden. Alles Dinge, die Europäer ja lange Zeit wollten. Trotzdem liegt dieses Abkommen weiter auf Eis, auch weil es offensichtlich politisch so nicht durchzusetzen ist. Glauben Sie, dass dieses Abkommen noch eine Zukunft hat?
Ich hoffe sehr, dass dieses Abkommen noch eine Zukunft hat. Und dieses Abkommen zeigt eigentlich auch, wie europäische Politik und die europäische Öffentlichkeit umdenken muss. Wenn wir uns ansehen, warum wurde dieses Abkommen nicht ratifiziert? Denn es wurde ja verhandelt über 7 Jahre. Und am Ende war es dann so, dass die Kommission festgestellt hat, dass die Zugeständnisse, die die chinesische Regierung bei der weiteren Marktöffnung und bei Patentschutz und anderem eingegangen ist, ausreichend sind, um zu sagen, das ist ein Abkommen, das kann man den Mitgliedstaaten im Europaparlament vorlegen. Im Europaparlament gab es dann Bedenken, warum? Wegen Menschenrechtsfragen. Und diese Menschenrechtsdebatte wird sehr, sehr stark von den USA auch aus politischen Gründen vorangebracht. Wenn wir sehen, welche Berichte in den USA immer stärker auf Menschenrechtsprobleme in China hinweisen, dann stellen wir fest, dass die Debatte über Menschenrechte auch ein Instrument der Geopolitik geworden ist. Und Europa muss sich jetzt überlegen, kann Europa sich leisten, unabhängig mit China Vereinbarungen im europäischen Interesse zu treffen? Oder müssen wir einen Schulterschluss machen nach der Devise Einladung der Demokratien gegen autoritäre Systeme? Und ich glaube, es wäre eine strategische Fehlentscheidung, wenn Europa sich auf dieses Bild, Demokratien müssen sich gegen autoritäre Staaten zusammenschließen und deshalb wirtschaftliche Entwicklung abbrechen. Wenn sich Europa auf dieses Bild einlassen würde, dann würden wir mit unserem Wohlstand eine Orientierung bezahlen, die nicht der Realität entspricht.
Professor Stahl, ich würde gerne mal noch auf Ihre persönlichen Eindrücke kommen, die Sie gewinnen bei Ihrer Arbeit als Honorarprofessor in China. Sie sind ja dort tätig an einer Universität in der Sonderwirtschaftszone Shenzhen. Das ist ja gerade so ein Gebiet, wo es wirtschaftlich brummt. Sie sind da schon lange aktiv. Die Beziehungen zwischen Deutschland und China sind, ich will nicht sagen auf einem Tiefpunkt, vielleicht ja doch, aber zumindest sind sie ziemlich ramponiert. Wie erleben Sie das dort? Wie begegnet man Ihnen? Mit Vorbehalten? Oder können Sie dort frei argumentieren, auch Kritik an China und den Beziehungen zwischen China und der EU äußern? Wie läuft das?
Also ich kann in diesem Umfeld in Shenzhen und in dieser Peking-Universität, HSBC Business School, frei agieren. Ich weiß natürlich, dass es in China Bereiche gibt, wo die Freiheit eingeschränkt ist. Und ich weiß natürlich auch, dass die Freiheit der Lehre für mich die Voraussetzung ist, um überhaupt als Professor aktiv zu sein. Und ich muss sagen, in Shenzhen, in meinem Umfeld, kann ich das. Jetzt ist es in so einem Gespräch sehr, sehr schwierig, die Differenziertheit unserer Welt so darzustellen, dass sie überkommt. Also wenn ich vorher darauf hingewiesen habe, dass eine Konfrontation zwischen Demokratie und autoritären Systemen für die wirtschaftlichen Interessen Europas nicht sinnvoll ist, dann heißt das natürlich nicht, dass sich Europa nicht an Grundrechten, an Menschenrechten orientieren muss. Und dann heißt das natürlich auch nicht, dass unsere Wirtschaft nicht auf Menschenrechte Acht geben muss. Wir haben zu Recht ein Lieferkettengesetz jetzt beschlossen, was auch unsere Unternehmen in die Pflicht nimmt. Was ich aber sage ist, wir müssen diese Debatte so führen, dass sie das Ziel erreicht. Wir dürfen nicht uns durch eine solche Debatte in wirtschaftliche Entscheidungen zwingen lassen, die weder die Menschenrechte voranbringen, noch unseren Wohlstand fördern.
Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Professor Stahl.
Ich bedanke mich sehr, dass Sie die Zeit hier vorgesehen haben, über die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Europa länger zu diskutieren. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir uns sehr, sehr viel mehr Zeit nehmen, uns über die Realitäten eines so großen Landes wie China auseinanderzusetzen und dass wir vielleicht auch sehr viel positiver sehen müssen, wie sich Europa auf Veränderungen einstellen kann und dies häufig unterschätzen.
Im Telepolis-Podcast zu Gast war heute Professor Gerhard Stahl, viele Jahre für die EU-Kommission, das Europäische Parlament in Brüssel tätig, jetzt unter anderem Honorarprofessor an der Peking University HSBC Business School im chinesischen Shenzhen. Sein neues Buch China, Dangerous Rival or Cooperation Partner erscheint in Kürze auf Englisch. Auf Deutsch ist 2022 sein Buch China, Zukunftsmodell oder Albtraum erschienen.